Was war das für die ersten Jünger oder für die Jünger Jesu doch vor dem ersten Pfingstfest für eine schwierige Situation? Sie hatten zwar diesen Tiefschlag von Karfreitag verkraftet, sie hatten auch erfahren, dass Jesus stärker ist als der Tod. Er war tatsächlich auferstanden. Und in manchen Begegnungen, die sie seitdem mit ihm erlebt hatten, da hatte unser Herr sie auch ermutigt. Er hatte ihnen noch manches Wichtige für ihre nun bald beginnende Mission mitgegeben. Und trotzdem war es sicher so, dass dann Himmelfahrt für sie erneut eine schwierige Stunde war. Abschied nehmen von Jesus, auf sich alleine gestellt zu sein von nun an wieder. Und die Frage stellte sich, wie sollte es weitergehen? Würde es überhaupt weitergehen? Nun, wir wissen es aus der Pfingstgeschichte, aus der Apostelgeschichte, dass die Jünger Jesu erst einmal zusammenblieben in ihrer Mutlosigkeit. Immerhin, sie blieben zusammen, sie zogen sich zurück, sie gingen auch ins Gebet hinein und sie beschäftigten sich ein bisschen auch mit sich selbst und warteten erst mal ab. Und aus menschlicher Perspektive ist es eigentlich oder wäre es eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis diese bunte Truppe jetzt ohne ihre Führungsfigur Jesus wieder auseinanderlaufen und sich zerstreuen würde. Doch dann ändert sich alles. Der Heilige Geist, er kommt, er erfüllt die Jünger mit sich, also der Heilige Geist erfüllt die Jünger. Und er verwandelt sie und er macht sie zu anderen Menschen. Und wir sehen dann, dass sie nicht länger mutlos sind, sondern dass sie frei und offen das Evangelium verkündigen. Sie sind auch nicht länger zurückgezogen für sich, sondern sie gehen in die Öffentlichkeit. Sie haben dann diese Haltung und bringen das ja auch zum Ausdruck. Wir können nicht schweigen. Wir müssen davon reden. Und sie sind auch nicht länger rückwärtsgewandt und denken zurück an die schöne Zeit, die sie mit Jesus hatten, sondern sie denken visionär, dass alle Menschen die Botschaft von Jesus hören. Also der Heilige Geist kommt und er bewegt zu einem Neuanfang. Die Verkündigung des Evangeliums beginnt, die Gemeinde Jesu entsteht und das Werk Jesu, das wird innerhalb kürzester Zeit größer, ja viel größer, als es zu Jesu Lebzeiten jemals gewesen ist. Für mich übrigens, mal nebenbei bemerkt, eine Erfüllung dieses einen Jesus-Wortes. Jesus sagte mal, man fragt sich immer, wie hat er das gemeint? Vielleicht hat er es so gemeint, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Es wird noch viel Größeres durch die Jünger Jesu getan. Das Werk breitet sich aus und es wird rasch größer, als es zu Jesu Lebzeiten jemals gewesen war. Gott bewegt zu einem Neuanfang. Und das war nicht nur damals so zu Pfingsten, als der Geist Gottes in Fülle über die Gläubigen hereingebrochen ist. Nein, immer wieder hat Gott so gewirkt. Immer wieder hat Gott in seiner Gnade solche Neuanfänge geschenkt. Durch sein Eingreifen hat er in hoffnungslosen, in entmutigenden Situationen eine neue Wendung geschaffen, eine neue Dynamik geschenkt, Hoffnung geschenkt. Und so ist es auch in einer Zeit gewesen, von der uns das alttestamentliche Buch Esra berichtet. Esra spielt in dieser Zeit, in der Gottes Volk seit Jahrzehnten in der Gefangenschaft in Babylon verschleppt gewesen war. Es war die Konsequenz, die Strafe für ihren Ungehorsam Gott gegenüber gewesen. Und die Frage, die sich stellte, die war, würden sie jetzt für immer in der Fremde festhängen? Und das Buch Esra beschreibt uns dann, wie Gott ganz überraschend auch hier die Geschicke wendet. Es dreht sich alles sehr plötzlich um 180 Grad und seinem Volk zu einem Neubeginn verhilft. In Jerusalem, in ihrem Land und auch einen Neubeginn in ihrem Glauben schenkt. Und wir wollen in dieses spannende und ich glaube eher so selten thematisierte Buch heute und dann noch 4 weitere Sonntage hineinschauen. Und wir starten heute zu Pfingsten mit den ersten beiden Kapiteln. Wir sehen, wie Gott zu einem Neuanfang bewegt, wie Gott einen Neuanfang schenkt. Und ich nehme uns mal hinein in den Anfang von Kapitel 1 und lese uns mal die ersten 5 Verse von Gottes Geist erweckt. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außer dem, was sie aus freien Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Also wir befinden uns etwa im Jahr 539 vor Christus und es ist etwas Historisches, was hier passiert. König Kyros von Persien, er hatte das babylonische Weltreich übernommen, kurze Zeit zuvor. Er gibt dem Volk Gottes die Erlaubnis, dass sie zurückkehren dürfen nach Jerusalem. Und nicht nur das, sondern auch, dass sie dort einen Tempel wieder für Gott errichten können. Dieser ungläubige König, er gehört ja nicht zum Volk Gottes. Dieser ungläubige König hat offensichtlich eine wie auch immer geartete Gotteserfahrung gehabt, Vers 2, bringt das zum Ausdruck, und so erlaubt er das. Endlich, endlich geht es zurück. Endlich, endlich hat diese sehnsüchtige Erwartung des Volkes Gottes ja ihre Erfüllung. Endlich hat diese Erwartung nach Heimkehr ein Ende. Kyros lässt die Israeliten zurück, damit... Und das fällt auf hier, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war. So steht es in Vers 1. Und da müssen wir natürlich mal nachgucken. Was hat denn Jeremia gesagt? Was hat denn Jeremia, der Prophet, gesagt? Und wenn man dann mal dahin blättert in der Bibel, im Alten Testament, zu Jeremia, über 100 Jahre vor dieser Zeit, er hat gesagt, wenn für Babel, der Vers müsste jetzt eigentlich kommen, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, dass ihr wieder zurückkehrt. Das ist gemeint. Die Rückkehr ist angekündigt von Jeremia. Und noch überraschender eigentlich, noch konkreter ist, was der Prophet Jesaja sagt, auch über dieses Thema und zeitlich noch vor Jeremia. Was sagt er? So spricht der Herr, dein Erlöser, der zu Kyros sagt, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Und das ist sehr spannend, denn Jesaja, ihr seht das hier, der nennt bereits den Namen Kyros, den Namen dieses Königs. Er nennt ihn bereits zu einem Zeitpunkt, wo dieser Mann noch nicht einmal geboren war. Und auch seine Eltern noch nicht einmal geboren waren. Und man liest hier sogar, dass durch diesen Kyros Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut werden. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht eigentlich unglaublich? Ihr Lieben, das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. So ist das mit Gottes Wort. Gottes Wort wird wahr. Das mag manchmal dauern. Das mag manchmal ein paar Jahrzehnte dauern, die erstmal ins Land gehen müssen. Aber es wird wahr. Und darauf kannst du dich verlassen. Darauf kannst du dich gründen. Darauf kannst du dich wirklich verlassen. Du kannst diesem Wort vertrauen. Und vielleicht ist das so, dass du Weisheit suchst in manchen Lebensfragen. Dass du vielleicht Rat suchst, wie du Beziehungen gestalten kannst. Dass du überlegst, welche Werte wirklich tragfähig sind oder was am Ende wirklich wichtig ist im Leben. Du brauchst Orientierung vielleicht. Du suchst Wegweisung vielleicht. Dann schau hinein in dieses Buch. Dann frag, was Gottes Wort dazu sagt. Befass dich damit, tauche ein in Gottes Wort. Denn das Wort Gottes, das zuverlässig, das exakt und das konkret auch über zukünftige Ereignisse spricht, so wie hier über Kyros und diese Rückkehr. Das Wort Gottes, das zuverlässig und konkret über solche zukünftige Ereignisse der Geschichte spricht, diesem Wort können wir doch auch vertrauen, was unser Leben und was unsere Lebensfragen angeht. Wir lesen das hier. Damit erfüllt würde das Wort des Herrn. Gottes Wort wird wahr. Sein Wort ist zuverlässig. Es ist vertrauenswürdig. Und dann lesen wir auch in Vers 1, dass Gott den Geist des Kyros erweckte. Dass Gott den Geist des Kyros erweckte. Kyros, das macht sein Statement, ja seinen Befehl in Vers 2 bis 4 deutlich. Er sieht sich als den Handelnden. Und so ist das natürlich nicht nur bei mächtigen Königen, die Befehle geben können, hier in Schriftform und in mündlicher Form. Nein, ich glaube, wir alle haben diese Tendenz, dass wir um uns kreisen, uns um unsere Pläne drehen, um unser Handeln uns Gedanken machen. Aber Gottes Perspektive ist mitunter ganz anders. Gottes Perspektive sieht völlig anders aus. Gott macht hier deutlich, er ist der eigentlich Handelnde. Er ist derjenige, der hier eigentlich die Fäden alle in seinen Händen hält. Er hat Kyros den Geist erweckt. In seiner Souveränität hat Gott Kyros gewählt als sein Instrument. Er hat ihn genommen als sein Werkzeug. Und wir werden daran erinnert, dass Gott jeden gebraucht, so wie er das möchte, so wie er das will. Wie er das in seiner Weisheit bestimmt hat. Er ist dieser souveräne Gott, dieser souveräne Herr, dessen Zugriff sich niemand entziehen kann. Und selbst wenn du König bist, über so ein gewaltiges Weltreich, wie König Kyros es war, kannst du dich dem Zugriff Gottes und seines Wirkens nicht entziehen. Wenn Gott kommt, und wenn er hier wie bei Kyros den Geist einer Person erweckt, dann kann Unvorstellbares geschehen. Das Wirken des Geistes Gottes, dass der Heilige Geist kommt und dann jemandem den Geist erweckt, das ist entscheidend. Darauf kommt es an. Und das sehen wir ja auch zu Pfingsten. Das sehen wir ja auch zu Pfingsten in noch größerer Dimension, wie Gottes Geist normale, völlig durchschnittliche Menschen befähigt und in Bewegung versetzt, dass sie Erstaunliches zu tun imstande sind und dass sie es auch tun. Die Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist immer wieder bemerkenswert. Wie der Heilige Geist es vermag, menschliche Herzen komplett umzukrempeln, zu verändern. Könnte man viele Beispiele nennen, wo Gottes Geist das getan hat. Vielleicht mal so 2-3 Beispiele. Wir können zum Beispiel denken an John Newton. Er ist der Verfasser dieses weltberühmten Lieds Amazing Grace. Kennen sicherlich viele. Aber ich weiß nicht, ob ihr seine Vorgeschichte kennt. Dieser Mann war nicht immer fromm gewesen. Er war nicht immer gläubig gewesen. Ganz im Gegenteil lebte er in Saus und Braus. Er ließ es sich so richtig gut gehen. Und er verdiente sein Geld als Sklavenhändler und er stieg sogar in seiner Zeit zum Kapitän so eines Sklavenschiffes auf, also mit dem man die Sklaven im 18. Jahrhundert verschleppte. Aber eines Tages geriet dieses Schiff mit ihm an Bord in schwere Seenot und ihn ergriff in dieser Situation der Geist Gottes. Und er kam zum Glauben. Und sein Leben veränderte sich. Gott krempelte sein Leben um und er ließ den Sklavenhandel schließlich hinter sich. Und noch ein paar Jahre später, er hatte auch so ein bisschen gebraucht, auch das ist manchmal so, ne? Schließlich, einige Jahre später, setzte er sich sogar für die Abschaffung des Sklavenhandels und der Sklaverei ein. Der Heilige Geist, er kann menschliche Herzen völlig verändern. Oder mal so ein biblisches Beispiel, ne? Wir könnten denken an den großen Apostel Paulus. Sein Wandel vom Saulus zum Paulus ist ja sogar sprichwörtlich geworden. Wie er vom Christenverfolger zu diesem großen Missionar geworden ist, der sein ganzes Leben einsetzte. Auch da, der Heilige Geist hat ein menschliches Herz transformiert. Und dann sind da noch die unzähligen ganz normalen Menschen. Auch in unserer heutigen Zeit. Ich habe das auch immer wieder mal erlebt, wo Gott so Menschen ganz grundlegend verändert hat. Ein junger Mann beispielsweise, dem eigentlich Feiern, Trainieren und Trinken so das Wichtigste war. Zwar christlich aufgewachsen, aber doch ziemlich abgedriftet. Der kommt eines Tages, ich war sehr überrascht, der kommt eines Tages nicht mehr völlig gelangweilt in die Jugendstunde, sondern voller Erwartung. Und plötzlich sitzt er eben da, er schlägt die Bibel auf, er hatte eine dabei, er hat ein Notizheft mit und man merkt, die Andacht kann ihm gar nicht lang genug sein. Man fragt sich, was denn da passiert? Oder eine Jugendliche erklärt mir, dass sie ihren Nebenjob drastisch reduziert hat. Und sie sagt, ich will wieder mehr mitarbeiten können. Ich will wieder mehr Zeit haben an den Wochenenden auch. Ich will dabei sein können bei Veranstaltungen in der Gemeinde. Wenn sich die Jugendlichen treffen. Ich will dafür Zeit haben können. Jobben und Geld verdienen, das ist nicht das Wichtigste. Wow. Sagt man da. Der Geist Gottes, er kann menschliche Herzen verwandeln. Auf einmal ändern sich die Prioritäten und die Sicht, mit der man auf die Welt blickt, wird ganz anders. Man beurteilt die Dinge aus einem anderen Blickwinkel und man trifft Entscheidungen von anderen Überzeugungen her. Das Wirken des Geistes Gottes, dass der Heilige Geist kommt, dass er jemanden den Geist erweckt, darauf kommt es an. Das ist entscheidend. Schauen wir doch darauf, welchen Einfluss, welche Möglichkeiten hier unser Herr hat. Hast du vielleicht Familienangehörige, bei denen du spürst, dass die erste Liebe zu Jesus vergangen ist und dass sie sich vielleicht zunehmend an weltlichen Dingen erfreuen? Bete zu dem Herrn, dass er ihren Geist neu erweckt. Vielleicht hast du auch Freunde oder Nachbarn vor Augen, für die du es dir so sehr wünschen würdest, dass sie Jesus als Retter annehmen können. Bitte Gott darum, dass er ihren Geist erweckt und dass sie ihn erkennen, wie er wirklich ist. Vielleicht sorgst du dich auch darum, wie sich die Dinge in dieser Welt so entwickeln mögen und ob vielleicht die Mächtigen ja den Einfluss des christlichen Glaubens, den Einfluss des Evangeliums durch ihre Entscheidung irgendwie so eindämmen oder begrenzen könnten. Auch hier, suche den Herrn, bitte ihn, dass er ihren Geist erweckt. Gott kann das tun. Das Kommen seines Geistes, das Wirken des Geistes Gottes, das ist entscheidend, dass er Menschen ihren Geist erweckt. Ein zweites, wann ist es hier? Schaltet mal ein, ja, danke. Von Gottes Segen begleitet. Ich lese uns ein paar Verse mehr. Und alle, die um sie her wohnten, sie sind noch in dieser Gefangenschaft, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außerdem, was sie freiwillig gaben. Und der König Kyros gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyros, der König von Persien, übergab sie dem Schatzmeister Mithredat, der zählte sie Schesbasar, dem Fürsten Judas, vor. Und dies war ihre Zahl, 30 goldene Becken, 1920 silberne Becken, 30 goldene Becher und 410 silberne Becher und 1000 andere Geräte. Alle Geräte, goldene und silberne, waren 5400. Alles brachte Schesbasar hinauf, als man aus der Gefangenschaft von Babel nach Jerusalem hinaufzog. Es ist ja schon erstaunlich genug, dass Gottes Volk überhaupt diese Möglichkeit erhält, wieder zurückzukehren. Aber hier wird deutlich, dass König Kyros das nicht nur geduldet hat, sondern dass er und sein Volk diese Heimkehr sogar noch tatkräftig und auch freiwillig unterstützten. Und mancher Israelit, der wird sich die Augen gerieben haben und sich gefragt haben, ist das jetzt wirklich wahr? Oder träumen wir das nur? Aber es ist die Realität. Es werden nicht nur die geraubten Tempelgeräte wieder zurückgegeben, auch das hatte Jeremia schon prophezeit. Nein, darüber hinaus werden sie noch tatkräftig unterstützt. Mit Silber, mit Gold, Gut und Vieh, Kleinoden, außerdem, was sie freiwillig gaben. Jede Menge, wir haben diese Liste da eben gehört. Und wie schon beim Auszug aus Ägypten, wird also Israel beschenkt und unterstützt. Gott hat es gegeben, dass sie solches Ansehen genossen bei ihren Mitmenschen, ungläubigen Menschen, Angehörigen anderer Nationen, dass sie alles dafür taten, um ihnen zu helfen. Es ist eigentlich unfassbar. Gottes Segen kann Unmögliches möglich machen. Das sehen wir hier. Für Gottes Segen gibt es keine Grenzen. Er kann schenken und bewirken, wovon wir nicht einmal zu träumen wagen. Glauben wir daran eigentlich? Halten wir das für denkbar? Trauen wir ihm das zu? Bitten wir darum? Hoffen wir darauf, dass Gott Dinge tut, die größer sind, als wir für denkbar halten, als wir für realistisch halten? Man könnte ja vielleicht mal für einen Moment an Gemeindearbeit denken, an dieses Thema Gemeindearbeit in einer säkularen Welt, in der wir leben. Ich habe den Eindruck manchmal, dass viele Christen und manchmal auch ganze Gemeinden ziemlich entmutigt sind in dieser Situation. Und dass sie sich fragen, können wir eigentlich heutzutage wirklich noch irgendetwas erreichen, wo die Leute doch so desinteressiert sind? Und man hat dann manchmal den Eindruck, dass es nur noch darum geht, als Gemeinde irgendwie zu überleben, auf bessere Zeiten vielleicht zu hoffen. Irgendwann dreht sich ja vielleicht die gesamtgesellschaftliche Prägung wieder und möglicherweise werden eines Tages Glaubensfragen auch wieder interessanter, relevanter. Oder vielleicht ist man sogar als christliche Gemeinschaft so niedergeschlagen, dass der Anspruch lediglich ist, den sowieso feststehenden eigenen Niedergang nur noch möglichst lange aufzuschieben und so ein bisschen rauszuzögern. So nach dem Motto, vielleicht schaffen wir ja noch die nächsten 20 Jahre. Und wenn es richtig gut läuft, schaffen wir vielleicht noch die nächsten 25 Jahre. Was ist denn das für ein bescheidener Anspruch? Schon irgendwie sehr niederschmetternd. Aber man könnte auch sagen, Ist das nicht realistisch? Wenn man nüchtern diese Welt betrachtet, diese Gesellschaft ansieht, haben wir nicht allen Grund dazu, in Zeiten von extrem vielen Kirchenaustritten, von dem Verschwinden christlicher Kultur und einem rasanten Wertewandel so zu denken? Ist das nicht vielleicht die realistischere, ehrlichere Perspektive? Ich glaube, nein. Ich glaube immer noch, nein, das ist nicht so. Und ich fühle mich auch durch diesen Text bestätigt, dass wir als Christliche und dass wir auch als eine an die Bibel gebundene Gemeinde auch heute ermutigt sein dürfen. Das heißt nicht, dass alles einfach wäre. Die Zeiten sind sicherlich herausfordernd. Aber weil wir doch wissen, mit Gottes Segen kann Unvorstellbares geschehen. Damals und heute genauso. Von Gottes Segen begleitet, können wir es auch heute erleben, dass vollkommen irdisch gesinnte Menschen, die überhaupt keinen Bezug zu irgendwie religiösem Gedankengut haben, dass sie trotzdem Gott erkennen. Das gibt es. Und dass sie plötzlich anfangen zu glauben, zu beten, in der Bibel zu lesen. Wo Gott seinen Segen gibt, da kann es auch geschehen, dass Menschen, die von der Zügellosigkeit und Maßlosigkeit unserer Gesellschaft geprägt sind, dass ihnen auf einmal die Weisheit von Gottes Geboten aufgeht. Und dass sie beginnen, sich an ihnen auszurichten, ihr Leben daran zu gestalten. Ja, wo Gottes Segen hereinbricht, da kann es passieren, dass Menschen ihre Sicht der Welt auf einmal um 180 Grad drehen, auf den Kopf stellen und dass forthin nicht mehr ihr eigener Vorteil ihr höchstes Bestreben ist, sondern die Ehre Gottes. Dass ein auf Karriere, Komfort und tollen Erlebnissen fixierter Mensch eben plötzlich für sich eine neue Perspektive findet und sich in Gottes Reich investieren möchte. Gott kann das alles schenken. Er kann das alles tun. Auch heute, auch hier und auch unter uns. Haben wir nur Mut? Haben wir nur Mut und vergessen wir nicht die Realität von Gottes Wirken und seinem Segen? Denken wir an Israel, an ihre Situation in der Gefangenschaft, auf diese Rückkehr nach Jerusalem. Da haben schon noch manche gehofft, aber sicherlich auch nicht mehr alle. Aber dass sie mit Unterstützung, dass sie hier mit diesem massiven Support ihrer Nachbarn und der dort Regierenden ausziehen würden, damit hätten sicherlich nicht einmal die frömmsten und die größten Optimisten gerechnet. Aber Gott hat es gegeben. Er hat es geschenkt. Von Gottes Segen begleitet kehren sie heim, denn Gottes Segen kann Unmögliches möglich machen. Für Gottes Segen gibt es keine Grenzen. Er kann schenken und bewirken, wovon wir nicht einmal zu träumen wagen. Vergessen wir nicht die Realität von Gottes Wirken und seinem Segen. Und etwas Drittes von großer Sehnsucht bestimmt. Wir schauen jetzt auf Kapitel 2 und ich weiß nicht, wer in seine Bibel hineingeblickt hat, der hat vielleicht schon völlig entsetzt festgestellt, das ist ja so ein Kapitel, das ist schlimmer als dieses Geschlechtsregister von vor ein paar Wochen von Jesus. Ne? Da sind noch viel, viel mehr Namen, über 70 Verse. Aber ich kann euch beruhigen, ich lese euch nicht alle Namen. Ich lese heute nur einen Ausschnitt. Nur ein paar wenige Verse, dass ihr so einen kleinen Einblick in dieses zweite Kapitel mit immerhin 70 langen Versen bekommt. Dies sind die Leute der Landschaft Juda, die heraufzogen aus der Gefangenschaft, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt. Sie kamen mit Zerubabel, Jeschua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordechai, Bilshan, Misperet, Bigwai, Rehum und Baana. Dies ist die Zahl der Männer des Volkes Israel. die Söhne Parosch 2172, die Söhne Shephatja 372. Dann geht's weiter in Vers 36, die Zahl der Priester, die Söhne Jedaja, nämlich des Hauses Jeschua 973, die Söhne Immer 1052. Wir springen in Vers 41. Die Zahl der Sänger, die Söhne Asaf 128. Und dann das Fazit in Vers 64. Die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360. Und ganz am Schluss dieser Verse steht dann: Und als einige Häupter der Sippen zum Hause des Herrn in Jerusalem kamen, gaben sie freiwillig für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte erbaue. Und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für das Werk 61.000 Gulden und 5.000 Pfund Silber und 100 Priesterkleider. So ließen sich die Priester und die Leviten und einige andere Leute in Jerusalem nieder und die Sänger und die Torhüter und die Tempelsklaven in ihren Städten und alle übrigen aus Israel in ihren Städten. Viele Namen, die genannt werden, wie gesagt, das ist nur ein Bruchteil. Und es sind auch unterschiedliche Gruppen, die hier aufgezählt werden. Angehörige des Volkes insgesamt, Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempeldiener, viele, viele mehr. Und sie alle, sie machen sich auf den Weg mit Serubabel. Er war der Mann, der diese erste Rückkehr anführte. Sie machen sich auf den Weg in die Heimat Jerusalem. Und was ist das Gemeinsame dieser über 40.000 Menschen? Sie alle sind, ähnlich wie in Kapitel 1 gelesen, vom Geist Gottes erweckt. Und sie alle haben denselben Ruf gehört. Auf, lasst uns gehen, lasst uns jetzt heimkehren nach Jerusalem. Wir nutzen diese Chance, wir sehen darin Gottes Wirken. Er ebnet uns den Weg. Und vor allen Dingen waren sie alle von derselben großen Sehnsucht erfüllt. Sie hatten dieselbe große Sehnsucht. Was war das für eine Sehnsucht, die sie antrieb, die sie mobilisierte? Auch, ja, Babel und alles, was sie sich dort inzwischen aufgebaut hatten, hinter sich zu lassen. Wir haben es gelesen in Vers 68 und 69. Wo es darum ging, was sie alles gaben für das Haus Gottes. Sie gaben freiwillig für das Haus Gottes und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für das Werk 61.000 Gulden, 5.000 Pfund Silber und 100 Priesterkleider. Und das war ja keine Zwangsabgabe. Das war ja kein Muss, dass sie das geben mussten. Es gab kein Gesetz, das das von ihnen verlangte. Wir lesen noch nicht einmal etwas von einem flammenden Aufruf zu spenden. Und doch kam diese gewaltige Menge an Schätzen und Geldern zusammen. Warum? Weil sie alle miteinander von dieser einen großen Sehnsucht erfüllt waren. Es gab diese eine große Sehnsucht, die sie alle miteinander verbunden hatte. Den Tempel wieder aufzubauen und ihren großen Gott, der ihnen so viel Gutes erwiesen hatte, der seine Treue erwiesen hatte über Generationen, diesen großen Gott anzubeten, ihn anzubeten, wie es ihm gebührte. Denn unser Gott ist der Anbetung würdig. Unserem Gott, der alles gemacht hat, der alles erschaffen hat, der diese Welt trägt, der diese Welt erhält in jedem einzelnen Augenblick. Unserem Gott, der in seiner Liebe und Gnade sich uns Menschen immer wieder zuwendet, der uns nachgeht, uns nachgegangen ist, der Wege der Versöhnung geschaffen hat, der als Höhepunkt seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt sandte, aus der himmlischen Herrlichkeit herab in diese Niederung dieser Welt. Der auch das Kreuz auf sich nahm, der dort starb und jämmerlich leiden musste, um unsere Schuld auszuräumen, damit wir mit Gott versöhnt sind. diesen unseren Gott, der das alles getan hat und der das weiter tut, der weiter für uns da ist und mit uns ist, diesem unseren Gott gehört unser Lob. Die Menschen damals, die sich aufgemacht hatten Richtung Jerusalem, sie waren von dieser großen Sehnsucht erfüllt nach der Anbetung Gottes. Es war diese große Sehnsucht, die sie freigebig machte, die sie großzügig machte. Es war diese große Sehnsucht nach der Anbetung Gottes, die sie auch ja widerstandsfähig machte, dass sie manches Problem und Hindernis dann auch überwinden konnte, dass sie nicht so schnell aufgaben. Wie ist es da eigentlich um uns bestellt? Um mich, um dich bestellt, um unser Herz. Haben wir auch diese Sehnsucht nach der Anbetung Gottes? Haben wir auch dieses leidenschaftliche Verlangen, unserem Gott Ehre zu erweisen? Ist das unser gemeinsamer Antrieb, unseren Herrn zu verherrlichen? Wir lesen in Offenbarung 15, Vers 4 von einer gewaltigen Vision. Wir lesen dort von einer Vision, die über diese Sehnsucht, die damals das Volk Gottes schon hatte, ja noch weit hinausgeht, die noch viel größer ist, als nur den Tempel aufzuerbauen, dass man dort als Volk gemeinsam wieder Gott anbeten könnte. Es heißt dort in Offenbarung 15, Vers 4, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Und wir sehen hier diese Vision, alle Völker werden Gott eines Tages preisen. Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen werden eines Tages im Lob Gottes vereint sein. Nicht nur verschiedene Gruppierungen aus dem Volk Israel, wie es in uns Kapitel 2 schildert, feinsäuberlich aufgelistet, damit da keiner vergessen wird, sondern Menschen aus aller Herren Länder, aus allen Kulturen und Hintergründen. Sie alle werden, so unterschiedlich sie auch sein mögen, sie alle werden vereint in diesem Lob Gottes sein. Das ist die Vision. Lassen wir uns doch einstecken von dieser Leidenschaft. Lassen wir uns doch erfüllen von dieser großen Sehnsucht, Gott anzubeten, ihn zu ehren. Lassen wir uns motivieren auch von dieser gewaltigen Vision, dass sie uns schon jetzt zum Antrieb wird. Schon jetzt unser Bestes zu geben, damit dies schon heute mehr und mehr Realität wird. Dass immer mehr Menschen dazukommen, dass sie sich hineinnehmen lassen. Egal welchen Hintergrund sie haben, dass sie sich hineinnehmen lassen, dass sie Gott erkennen als den wunderbaren Herrn, der er ist, und dass sie letztendlich einstimmen können mit uns in dieses gewaltige Lob Gottes. Denn Gott ist der Anbetung würdig. Ihm gebührt das Lob seiner Geschöpfe, ihn zu ehren, ihn zu preisen. Das soll die Sehnsucht sein, die uns miteinander auch als ganze Gemeinde erfüllt und verbindet. Gott bewegt zu einem neuen Anfang. Vor 2000 Jahren zu Pfingsten, wir denken daran, da war das ein ganz gewaltiger neuer Anfang. Die Gemeinde entstand, innerhalb kürzester Zeit wuchs sie an auf viele tausend Mitglieder. Wir haben aber auch gesehen, dass Gott das immer wieder tut und getan hat, Neuanfänge zu ermöglichen und die Seinen dazu zu bewegen. Sein Geist, der die Menschen erweckt, der ihr Herzen ganz verwandeln kann. Aber auch mit dem Segen Gottes, der Unmögliches auf einmal möglich macht, dem keine Grenzen gesetzt sind. Damit dürfen wir auch heute noch rechnen. Und schließlich lassen wir uns von dieser großen Sehnsucht, Gott anzubeten, ihn zu ehren, ihn zu preisen, lassen wir uns davon anstecken und uns mit hineinnehmen in dieses gewaltige Lob Gottes. Amen.